HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Gabi Beck. Jetzt hat er in den vergangenen Tagen bundesweit sogar international für Empörung gesorgt. Der NPD-Mann als Ortsvorsteher im Altenstädter Stadtteil Waldsiedlung. Aber damit noch nicht genug. Stefan Jaksch ist derzeit auch Mitglied der Gemeindevertretung. Das kam jetzt erst heraus. Er scheint also in Altenstadt beliebt zu sein. Er war ja einstimmig mit den Stimmen von CDU, FDP und SPD zum Ortsvorsteher gewählt worden. Die bereuen das inzwischen und wollen ihn nun abwählen. Jetzt aber eben die neue Info über sein Amt als stellvertretender Vorstand der Gemeindevertretung. HR-Info-Reporter Klaus Bradella in Altenstadt. Wie war er denn an dieses Amt gekommen?
Ja, die NPD hat bei den Kommunalwahlen vor 3 Jahren 10% und damit 4 Mandate geholt. Und damit ist sie nach den üblichen Gepflogenheiten eigentlich berechtigt gewesen, sowohl einen Sitz im Gemeindevorstand, also in der Regierung zu erhalten, wie auch im Vorsitz der Gemeindevertretung. Aber da gab es damals schon einige Diskussionen und auch Bedenken drum. Und vor allem bei der SPD und Grünen heißt es, wir wählen ja nie einen Rechtsradikalen. Und deswegen hat man die NPD auch tatsächlich aus dem Gemeindevorstand herausgehalten. Da ist also niemand drin, durch entsprechende Listenverbindungen. Nur beim Vorsitz in der Gemeindevertretung, da hat man das nicht gemacht. Da ist im Block über die Stellvertreter abgestimmt worden und da war eben auch Jaksch dabei. Bei 2 Enthaltungen aus der SPD ist er ansonsten einstimmig in dieses Amt gewählt worden.
Was sagt man denn in Altenstadt heute dazu?
Also es heißt, es sei den demokratischen Parteien damals wichtiger gewesen, Jaksch aus dem Gemeindevorstand herauszuhalten. Beim Vorsitz der Gemeinde haben man es einfach durchlaufen lassen, sagt der Bürgermeister. Jaksch sei ja außerdem auch nur 4. Stellvertreter. Es müssten also 4 Personen vor ihm ausfallen, bis er überhaupt mal dazu käme, eine Sitzung zu leiten. Und wenn das der Fall wäre, dann würde man diese Sitzung lieber ausfallen lassen. Bei den Parteien räumt man allerdings auch ein, es sei damals vielleicht doch ein Fehler gewesen. Heute würde man es anders machen, so wie es in Büdingen geschehen ist. Dort gibt es mit 4 NPD-Stadtverordneten die gleiche Konstellation. Dort hat man die NPD sowohl aus dem Magistrat als auch aus dem Stadtverordneten Vorstand herausgehalten.
Gibt es denn Überlegungen, auch diese Wahl rückgängig zu machen?
Ja, die gibt es in der Tat, aber da sind sich die Kommunalpolitiker in Altenstadt nicht ganz einig. Manche würden Jaksch auch gerne von diesem stellvertretenden Vorsitz abwählen. Andere sagen dagegen, dann bekommt der ja zu der Aufmerksamkeit, die er jetzt schon hat, noch mal mehr Publicity dazu. Manche sprechen da schon von einem 6er im Lotto für die NPD, ja, und das will man möglichst auch unterbinden.
Neue Infos zu NPD-Mann Jaksch, der in Altenstadt politisch ganz gut integriert zu sein scheint. HR-Info-Reporter Klaus Bradella war das mit Einzelheiten. Ans Bett fixierte Patienten und mangelnde Hygiene. Ein Bericht des Senders RTL hatte vor einem halben Jahr erschreckende Zustände an der Psychiatrie des Klinikums in Frankfurt-Höchst gezeigt. Die Krankenhausleitung gab danach Mängel zu. Die Landesregierung setzte einen Psychiatrieexperten ein, um die Vorwürfe zu prüfen. Dieser legte nun seinen Zwischenbericht vor. Aus Wiesbaden Nikolas Buschlüter.
Mehrere Monate lang hat der externe Berater Hans-Joachim Kirschenbauer die Abläufe und Strukturen des Klinikums Höchst untersucht und mit Mitarbeitern und Verantwortlichen gesprochen. In seiner Bestandsaufnahme benennt er schwere Mängel, entlastet die Klinik aber auch an einigen Stellen.
Wo es nicht so gut läuft, ist letztendlich die Strukturqualität und die Abläufe innerhalb der Klinik. Es gibt viele Dinge, die laufen, die sind aber nicht in irgendeiner Form schriftlich niedergelegt. Und zum Beispiel für neue Mitarbeiter jetzt nicht sofort zugänglich.
Kritik übt der Experte auch an den Räumlichkeiten auf der Psychiatriestation, an fehlenden Therapien und an überbelegten Stationen. An letzterem sei aber nicht das Krankenhaus schuld.
Die Klinik hat einen regionalen Versorgungsverpflichtung. Das heißt, sie kann nicht einfach sagen, wir sind voll und wir nehmen niemand mehr auf. Sondern sie müssen, selbst wenn sie zu 100% belegt sind, müssen sie jemand aufnehmen, der dringend aufgenommen werden muss, sprich der zum Beispiel nach dem psychisch kranken Hilfegesetz aufgenommen werden muss.
Nichts auszusetzen hat Kirschenbauer dagegen an der Sauberkeit auf der Station und am Erscheinungsbild der Patienten. Die Geschäftsführerin des Klinikums Höchst, Dorothea 13., stellt fest:
Es ist ohne Frage, dass wir Themen haben, denen wir uns widmen wollen, Verbesserungspotenziale, aber ich glaube, man kann jetzt auch heute sagen, diesen ausschließlich negativen Eindruck über die Klinik für Psychiatrie am Klinikum Höchst zu erwecken, das war und ist schlichtweg falsch.
Beim Thema Sitzwachen habe die Leitung schon reagiert, sagt die Klinikchefin. Sitzwachen sind ausgebildete Personen, die auf ans Bett fixierte Patienten aufpassen. Für diese Aufgabe wurden in der Vergangenheit in Höchst jedoch auch unqualifizierte Mitarbeiter eines Personaldienstleisters eingesetzt. Das sei jetzt anders.
Wir haben also seit etlichen Monaten nur noch, also zumindest mit Ausbildung Pflegehelfer bei fixierten Patienten daneben sitzen.
Auch der Vorwurf, in Höchst seien Patienten über längere Zeiträume unrechtmäßig ans Bett geschnallt worden, habe nach Durchsicht der Protokolle vom Frühjahr 2018 ausgeräumt werden können, sagt Sozialminister Kai Klose von den Grünen.
Die haben ergeben, dass alle Fixierungen Folge einer ärztlichen Indikation waren. Damals gab es ja noch nicht die Pflicht zu einem richterlichen Beschluss.
Ein uneinheitliches Urteil also mit Licht und Schatten, das der externe Gutachter über die Psychiatrie im Klinikum Höchst fällt. Seine Handlungsempfehlungen will er bis Ende des Jahres vorlegen.
Die Psychiatrie in Frankfurt Höchst unter Kontrolle der Experten, nachdem sie in die Kritik geraten war, Nicolas Buschlüter hat berichtet. Die Situation in vielen hessischen Krankenhäusern ist oft alarmierend. So fehlt es oft an Personal zum Beispiel. Besonders in Intensivstationen ist das brenzlig, denn dort muss Menschen schnell geholfen werden. Meistens befinden sie sich ja in einer Notlage. Besonders an Pflegekräften fehlt es hier. Das hat Folgen für die Versorgung der Patienten, wie hr-Info-Reporterin Jutta Nieswand berichtet.
Sehr dramatisch nennt Ulrich Mönke die Lage. Er spricht für den Verein Pflege in Bewegung, der sich für bessere Bedingungen in der Pflege einsetzt. Man wisse, dass jede dritte Intensivstation in Deutschland sich am Tag abmelde. Das heißt, dass dann keine Notfallpatienten mehr aufgenommen werden könnten. Und das, weil Personal fehle.
Das Problem ist vielschichtig. Einmal eben, dass sie also ausgebildetes Fachpersonal für die Intensivstation so gut wie gar nicht mehr bekommen. Und zum Zweiten haben wir ja die Mindestpersonalbestimmungen jetzt, dass also eine Pflegekraft auf 2,5 Intensivpatienten kommen. Und so viel Personal gibt der Markt im Moment einfach nicht her.
Die Mindestpersonalbestimmung, auch Personaluntergrenze genannt, gibt es seit Anfang April dieses Jahr. Krankenhäuser, die sich nicht daran halten, müssen mit einer Strafe rechnen. Dazu sei es im Bürgerhospital in Frankfurt noch nicht gekommen, sagt Pflegedirektorin Christine Schwarzbeck.
Wir können tatsächlich nicht von einem Pflegepersonalmangel sprechen. Wir haben unsere Stellen auf der Intensivstation aktuell alle besetzt und sind zumindest jetzt voll für die Patientenversorgung geöffnet.
Insgesamt hält sie das Bürgerhospital für gut aufgestellt, denn man habe schon frühzeitig etwas unternommen, um dem drohenden Personalmangel vorzubeugen.
Wir haben natürlich gutes Stammpersonal, das auch lange auf der Intensivstation arbeitet. Wir haben schon immer ausgebildet in der Gesundheits- und Krankenpflege. Und haben in den letzten Jahren unsere Ausbildungszahlen deutlich erhöht. Wir übernehmen Berufsanfänger auch schon direkt auf die Intensivstation und haben das Thema Einarbeitung auf Intensivstation nochmal besonders in den Fokus genommen.
Dabei gehe es dann auch um die Einarbeitung von ausländischen Pflegekräften. Wenn es dann doch einmal eng werde, gebe es für Kollegen, die einspringen, einen finanziellen Bonus. Daher komme es auch sehr selten vor, dass das Bürgerhospital Betten abmelden müsse.
Abmeldungsgrund kann sein, wenn die Station voll belegt ist. Wir sind gut ausgelastet. Oder jetzt plötzlich mal drei RTWs vor der Tür stehen, unten in der Notaufnahme, und die gleichzeitig praktisch aufgenommen werden müssen, sodass das ja auch erstmal geleistet werden muss von ärztlicher und pflegerischer Sicht.
Doch diese positive Rückmeldung aus dem Bürgerhospital kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass es in den Intensivstationen bundesweit Engpässe gibt. Die Krankenhäuser wollten das nur nicht erzählen, sagt Ulrich Mönke vom Verein Pflege in Bewegung.
Wenn Sie öffentlich gegen Ihr Krankenhaus sprechen und sagen, ja, also wir haben so und so viele Betten nicht belegt, weil wir das Personal nicht haben, dann haben die Krankenhäuser einfach Angst, dass keiner mehr kommt. Da, wo ich arbeite, wir haben 50 Betten intensiv und da sind gerade heute wegen Personalmangel 11 Betten nicht belegt.
Das war Jutta Nieswand über den Mangel an Personal in Intensivstationen in hessischen Krankenhäusern. Die internationale Automobilausstellung 2019 in Frankfurt hat begonnen. Zunächst mit sogenannten Pressetagen. Dann kommen die Fachbesucher und am Ende kann jeder Interessierte sich die IAA anschauen. Vor allem am Wochenende werden dann wie üblich die Besuchermassen erwartet. Und diesmal werden alle sehen können, dass sich in der Mobilität tatsächlich vieles verändert hat und in Zukunft noch stärker verändern wird. Eines der Stichworte ist autonomes Fahren, also Fahrzeuge, die ohne Fahrer ihre Ziele erreichen und die Passagiere befördern. In diesem Bereich haben einige Anbieter bereits etwas vorzuweisen, wie unser Reporter Roman Warschauer sehen und auch hören kann.
Die Türen schließen und mit einem Warnsignal setzt sich der Cube langsam in Bewegung. Der Cube ist ein etwas an eine kurze Straßenbahn erinnernder Kleinbus. André Hohm vom Zulieferer Continental ist Leiter des Bereichs fahrerlose Mobilität. Er erklärt, worum es sich genau handelt.
Cube, das ist eine Abkürzung für Continental Urban Mobility Experience. Wir treten damit ein in den Bereich der fahrerlosen Mobilität, von dem wir uns einen sehr vielversprechenden Teil zukünftiger Mobilität versprechen.
Ein Fahrer und damit etwa auch ein Lenkrad, also Fehlanzeige. Der schwarz-gelb lackierte Cube dreht wie von Geisterhand seine Runden auf dem Messegelände.
Das Fahrzeug nimmt wahr, was um das Fahrzeug herum passiert. Und wenn jetzt da ein Fußgänger beispielsweise über die Straße gehen möchte, dann kennt das Fahrzeug das und hält rechtzeitig an.
Dabei geht das Fahrzeug aber sehr defensiv und gemächlich vor. Maximal 20 Stundenkilometer ist der Cube schnell. Damit selbstfahrende Autos wirklich eine Zukunft haben, müssen sie im Verkehrsfluss aber mithalten können, ohne als störend empfunden zu werden. Mercedes etwa fährt bereits im öffentlichen Verkehr mit einem solchen Erprobungswagen. Eine umgerüstete Limousine, die auch auf der IAA zu sehen ist. Doch bis zur Serienreife müsse noch viel getestet und programmiert werden, sagt Michael Hafner, der bei Mercedes zuständig ist für die Entwicklung dieser Technik. Vor allem der Verkehr in der Stadt sei eine Herausforderung.
Es gibt viele, viele unterschiedliche Verkehrssituationen, die vorkommen können. Wir haben eine ganze Reihe davon schon programmiert, ein paar andere sind noch zu programmieren. Ob ein Fahrzeug rechts abbiegt oder links abbiegt, ist völlig anders zu programmieren. Ampelsituationen können in ganz unterschiedlichen Konstellationen vorkommen. Also das ist sehr vielfältig und diese Funktionalentwicklung ist noch am Gange.
Wenn ein Auto ohne Eingreifen des Fahrers unterwegs sein soll, kommt es vor allem auf die Sensorik an. Von einer 360-Grad-Sicht spricht man etwa bei Bosch. Kameras, Ultraschall und Radar würden dafür eingesetzt, sagt Georg Vretos von Bosch.
Und dabei ist ebenfalls wichtig, dass man entsprechende Redundanzen eingebaut hat, sodass bei einem Teilausfall eines Systems, ich sage jetzt mal, dieser Sinn in der Gesamtheit nicht gestört ist und zu 100% auch funktioniert.
Noch in der ersten Hälfte des kommenden Jahrzehnts könnte das selbstfahrende Auto Wirklichkeit werden, glaubt der Mercedes-Entwickler. Bis dahin kann der Autofahrer schon Teilsysteme nutzen, Brems- und Spurhalteassistenten etwa oder Systeme, die einem das lästige Anfahren und Bremsen im Stau abnehmen. Oder man steigt in den Cube und ähnliche Fahrzeuge, die schon jetzt an immer mehr Orten gemächlich ihre Runden drehen.
Autonome Fahrzeuge auf der IAA. Roman Warschauer hat berichtet und das war die Sendung Der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Die Sendung gibt es auch als Podcast im Internet auf hrinforadio.de.